Frau und ich leben mittlerweile in Kansas City in Amerika und sind Teil mit dem International House of Prayer und arbeiten auch mit einer kleinen Missionsorganisation, die sich 111 Global nennt. Und genau, wir sind im Gebetshaus. Das heißt, Gebet ist eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt. Und als ich vor 2012, also vor 11 Jahren, zum ersten Mal nach Kansas City bin, wollte ich eigentlich nicht nach IHOP. Ich wollte nicht ins Gebetshaus. Ich habe mir die Webseite angeguckt und International House of Prayer. Ja, Gebet ist doch langweilig. Da gehe ich nicht hin. Keine Lust. Aber der Herr hat mir das so aufs Herz gelegt. 2 Wochen später gehe ich nochmal auf die Homepage, weil meine Mom so gemeint hat, übrigens, ich bin der Sohn von Helmut und Manuela. Vom einen sind die Locken, von dem anderen der Charakter. Ihr dürft euch aussuchen, von wem was. Auf jeden Fall, meine Mom hat dann gemeint, guck dir doch einfach dieses IHOP-Ding nochmal an. Also, gehorsamer Sohn, ich gehe auf die Website. Und auf einmal weiß ich einfach, in meinem Herzen brennt es, dass ich nach IHOP gehen soll. Der Herr stellt mein Leben auf den Kopf und ruft mich nach Kansas City, Teil dieses Gebetshauses zu sein. Und ich hoffe, dass ich euch heute ein kleines bisschen einen Eindruck geben kann, dass Gebet nicht langweilig ist und dass Gebet und Lobpreis 2 Teile sind, die dem Herrn richtig, richtig auf dem Herzen sind. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Thema für heute. Und es kommt natürlich vom Vater Unser. Wir kennen das Vater Unser alle, wir beten es regelmäßig. Und eine Sache, die ich gelernt habe über die letzten Jahre, ist, dass der Herr weltweit eine neue Gebetsbewegung erweckt. Und dass wir eine Gemeinde haben, weltweit, die auf einmal anfängt, wieder zu beten und sich Dinge verändern. Gerade vorhin haben wir es gehört, Gebetsanliegen und Dankeskarten. Wenn du was auf die Gebetsanliegenskarte schreibst, hast du eine Gemeinde hier, die dafür betet und dann darfst du die Woche drauf diese Dankeskarte ausfüllen. Amen? Amen. Wie im Himmel, so auf Erden, das ist die Frage, die die Jünger Jesus gestellt haben. In Matthäus 6 lesen wir, wie er dann auf diese Frage antwortet und seine Jünger lehrt. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ein interessanter Punkt hier, in vielen Übersetzungen ist das Wort Himmel hier Mehrzahl. Und es ist einfach interessant, dass es geht nämlich um die Himmel. Wir sehen, wenn wir rausschauen, dann sehen wir den Himmel, den wir sehen können. Und dann gibt es aber noch den Himmel, der Ort, an dem Gott im Moment jetzt gerade sitzt auf seinem Thron. Justin hat uns letzte Woche eine coole Message gegeben über Gott, den König. Und heute gucken wir ein bisschen mehr in diesen Thronsaal, in dem dieser König sitzt. Zu Beginn möchte ich auch noch mal kurz darüber reden, dass ja wir wissen, dass Gott ein Gott ist, der Gebete erhört. Falls ihr da Zweifel habt, möchte ich euch einzuladen, mal in der Bibel zu gucken, wie oft Gott denn ein Gebet erhört und euch selber das in eurem eigenen Leben auszuprobieren. Ihr betet und fragt den Herrn, dass er euch da dieses Gebet erhört. Aber also wir wissen, Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Jetzt, wenn Jesus also betet, glaubt ihr, dass dieses Gebet erhört wird? Natürlich. Das Gebet Jesu, das Gebet, das er uns gelehrt hat, ist das eine Gebet, das weltweit, egal welche Kirche, betet dieses Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist nicht das beste Gebet, aber es ist ein Gebet, das Jesus gebetet hat. Deswegen glaube ich ganz fest daran, dass dieses Gebet in Erfüllung gehen wird. Jetzt müssen wir uns dann die Frage stellen, okay, wie im Himmel, so auf Erden, was bedeutet das eigentlich? Wie im Himmel, okay. Die erste Frage, die wir uns jetzt hier stellen, ist denn, was ist denn Himmel? Himmel oft ein falsch verstandenes Thema, ein Typ irgendwo auf einer Wolke, guckt so runter, was machen sie denn da eigentlich? Ah, sehr schön, ja, gut. Oder irgendwie Engel, die so rumfliegen. Schwierig. Die Bibel aber sagt uns genau, was im Himmel passiert. Wollt ihr da ein bisschen mit reinschauen? Ja. Um zu verstehen, warum Jesus wie im Himmel so auf Erden betet, müssen wir den Ursprung dieses Vaterunser-Gebets erstmal erkennen. Und zwar Gottes Verlangen, mit den Menschen zu weilen. Deswegen betet er dieses Gebet. Seit Anbeginn der Zeit war es der Wunsch des Herrn, mit Menschen zu verweilen. Er möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildet Gott der Herr, den zu haben, Menschen zu haben, die in Gemeinschaft mit ihm leben. Jetzt sehen wir, dass die Wohnstätte Gottes, dieses Thema, wo Gott wohnt, wo Gott bleibt, wir sehen, dass das ein wichtiges Thema in der ganzen Heiligen Schrift ist. Die Bibel gibt uns ganz, ganz viele Beispiele. Zum Beispiel, das erste Beispiel, die Stiftshütte Moses. Nachdem wir den Garten Eden haben, lernen wir, dass Mose den Auftrag hatte, ein Zelt, eine Stiftshütte zu bauen. Hier im 2. Mose 25. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild ihrer Geräte, das sind Möbelstücke, die Sachen, die im Himmel sind, danach sollt ihr es machen. Was hier passiert, ist, dass Mose sieht, wie im Himmel der Thronsaal Gottes aussieht. Und bekommt hier diesen Auftrag, baue die Stiftshütte nach diesem Bild. Das ist ein Beispiel für die Wohnstätte Gottes. Dann, David hat genau das Gleiche. 1. Chronik 16. So ließ er, das ist David, Asaf und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des Herrn, um alle Zeit vor der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war. Da geht es darum, dass David einen Ort geschaffen hat, an dem täglich vor der Bundeslade gedient wurde. Und diese Bundeslade war ein Beispiel für die himmlische Realität. Dann sehen wir auch zum Beispiel, wie Jesus wieder zurückkommen wird, um einen Tempel hier auf Erden neu zu bauen. Und dann haben wir den himmlischen Tempel. Wir sehen auch, dass es andere Orte der Begegnung gibt. Also seid ihr noch mit mir? Es geht darum, Gott möchte mit den Menschen sein. All diese Sachen waren dazu da, dass Mensch mit Gott in Gemeinschaft sein konnte. Es gibt auch zum Beispiel den Berg Sinai. Jetzt ist es kein Zelt oder ein Gebäude, aber es ist einfach ein heiliger Berg. 2. Mose 15. Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Das Heiligtum, das deine Hände bereitet haben. Es geht darum, dass Gott Orte haben möchte, um mit uns in Begegnung zu sein. Ja, durch diese Bibelstellen sehen wir und viele weitere Stellen, dass es darum geht, Gott und Mensch zusammen. Das heißt, wenn wir diese Realität wie im Himmel so auf Erden verstehen, dann verstehen wir, dass es darum geht, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Okay, und jetzt müssen wir uns aber Himmel ein bisschen genauer angucken. Wir müssen uns ein bisschen Verständnis schaffen, was denn Himmel ist. Ich glaube, wir werden es nie alles ganz verstehen. Aber heute hoffe ich, dass ich so ein klein bisschen euch die Tür öffnen kann zum Himmel. Es gibt einige Bibelstellen, die uns Einblick in diesen himmlischen Thronsaal, in dem unser König sitzt, gibt. Dieser Ort ist ein realer Ort. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht. Der Thronsaal Gottes, Himmel, den wir uns jetzt anschauen, ist ein Ort, der jetzt gerade existiert. Jetzt gerade sitzt Gott auf einem Thron. Und wir dürfen hier ein bisschen lernen, was denn überhaupt in diesem himmlischen Raum passiert. Wir gucken uns Offenbarung 4 an. Offenbarung 4 zeigt uns, wie Johannes am Ende seines Lebens im Gefängnis auf der Insel Patmos zeigt Gott ihm diese Vision. Und wir lesen hier Offenbarung 4. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Okay, da müssen wir erstmal gleich anpassen. Eine Tür im Himmel. Das heißt, es ist wirklich ein Saal, ein realer Ort, der eine Tür hat. Und die Tür wird für Johannes geöffnet. Und die Stimme, die ich gehört hatte, sprach, komm hier herauf. Johannes wird in diesen Raum eingeladen. Komme in den Raum und sieh. Und dann in Vers 6, und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und die vier lebendigen Wesen hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott allmächtig, der war und der ist und der da kommt. Vier lebendige Wesen, geschaffen mit Augen vorn und hinten und durch mit Augen bedeckt. Okay, ich muss zugeben, komisch, bisschen erschreckend, wenn man sich das so vorstellt. Ich habe zwei Augen, irgendwie schon ein drittes Auge wäre komisch. Und jetzt Augen durch und durch, von vorn und hinten. Wisst ihr warum? Sie haben eine Aufgabe. Sie öffnen ihre Augen und was sehen sie? Sie sehen den, der auf dem Thron sitzt. Und die Reaktion dazu ist: Heilig, 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 Herr Gott allmächtig. Und dann machen sie die Augen wieder zu. Und dann vielleicht ein Auge wird langsam geöffnet. Ah, heilig, 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 Gott allmächtig. Das passiert jetzt gerade im ewigen Thronsaal Gottes. Und wenn die lebendigen Wesen, Vers 9, Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen und anbeten und sie werden ihre Siegeskränze, ihre Kronen niederlegen und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das heißt, wir sehen die vier lebendigen Wesen voller Augen. Wir sehen diese Gruppe von den 24 Ältesten um den Thron herum. Und sie haben genau die gleiche Reaktion. Sie sehen die vier lebendigen Wesen, die öffnen ihre Augen und können nur voller Lob und Dank sagen: Heilig bist du, Herr. Und die 24 Ältesten haben genau die gleiche Reaktion. Du bist würdig. Du bist heilig und sie legen ihre Krone nieder vor dem einen König, der in Ewigkeit regieren wird. Also wir sehen, diese himmlische Stätte ist ein Ort voller Lobpreis. Ein Ort voller Anbetung. Das passiert jetzt gerade. Heilig. Heilig, Gott allmächtig. Wir sehen eine andere Stelle. Jesaja 6. Hier diese Vision beschreibt einen sehr, sehr ähnlichen Ort. Was in Jesaja 6 passiert, ist, dass er in seinen prophetischen Dienst berufen wird. Jesaja 6, Vers 1. Im Todesjahr des King Josiah, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Vorhin haben wir gelernt, dieser Tempel hat eine Tür. Ein echter Tempel Gottes, Raum, Raum, der jetzt gerade existiert. Und sein Gewand füllt den Tempel. Und jetzt lernen wir, dass es eine andere Kreatur gibt, die Seraphim heißt. Seraphim heißt wörtlich übersetzt die Brennenden. Und sie brennen voller Lobpreis. Hier lernen wir, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und er rief dem anderen Seraphim zu und sprach: Heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also ihr seht, im Thronsaal Gottes gibt es Wesen und Älteste, die sich um den Thron begeben. Und die einzige Reaktion, die sie haben, ist: Heilig ist der Herr. Es gibt noch so viele andere Bibelstellen, die uns kleine Einblicke in diese himmlische Wirklichkeit und den Ort, an dem Gott wohnt, gibt. Aber jetzt müssen wir uns kurz mal fragen, okay, Gott, der alles geschaffen hat, der Gott des Universums, möchte, dass sein Thronsaal so aussieht. Wisst ihr warum? Weil es ihm gefällt. Er ist würdig. Er darf den Raum so dekorieren, wie er will. Bei uns daheim, da darf meine Frau den Ort dekorieren, so wie sie will. Und ich sage ja dazu. Ja, schön. Oh, können wir das? Ja, wenn es dir gefällt. Mach dir diesen Wort, deinen Wohnort, so wie er dir gefällt. Und Gott sagt: Ich möchte mich mit Lobpreis umgeben. Ich möchte, dass dieser Thronsaal ein heiliger Ort ist. Im Inneren dieses Thronsaals sehen wir verschiedene Gruppen, geschaffene Wesen und alle haben sie das eine gemeinsam. Sie beten Gott an, der hoch oben auf dem Thron sitzt. Jedes Mal, wenn die Augen aufgehen von diesen lebendigen Wesen, tuk, ein Auge, und sie können nicht anders als zu singen, heilig, heilig, heilig. Jedes Mal. Die 24 Ältesten anbeten und singen in einem himmlischen Chor, werfen ihre Kronen nieder und verneigen sich vor dem Thron. Später in Offenbarung sehen wir auch, dass es tatsächlich auch ein himmlischer Chor ist, der in Anbetung steht und Lob singt und gemeinsam in einem Refrain einstimmt. Was ganz wichtig hier ist, ist, dass wir sehen, wie Gott im Zentrum ist. Und das ist das Erste, wozu ich euch heute Abend einladen möchte oder heute Morgen. Es fühlt sich so dunkel hier an. Habe Gott im Zentrum. In seinem Thronsaal ist er im Zentrum der Anbetung. Ich möchte das auch in unserem persönlichen Leben wie Gott im Zentrum haben. Denn im Endeffekt wissen wir, dass dieses Gebet wie im Himmel, so auf Erden in Erfüllung kommen wird. Das heißt, warum sollten wir nicht heute schon anfangen, diese himmlische Realität in unserem eigenen Leben zu leben und Gott schon heute in unserem Zentrum haben? Wenn wir das tun, sind wir einen Schritt näher zu dieser Erfüllung wie im Himmel, so auf Erden. In dieser himmlischen Szene sehen wir, dass Lobpreis und Gebet vorhanden sind. Lobpreis haben wir gerade behandelt. Da haben wir gesehen, wie immer und immer wieder dieser Gesang oder dieses Lob vor dem Herrn in Erfüllung steigt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig. Aber jetzt gibt es noch eine andere Stelle. Und zwar in Offenbarung 5, Vers 8. Hier sehen wir, wie die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm niederfallen und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also sehen wir hier zwei Teile. Das erste haben wir im Prinzip schon ein bisschen behandelt, aber hier ist nochmal ein weiteres Bild, diese Harfe, ein Bild von Musik. Gott liebt Musik. Er hat Musik geschaffen, weil er ein musikalischer Gott ist. Und er möchte in seinem Thronsaal, dass dort Lobpreis und Musik aufsteigt. Guckt euch das in eurer eigenen Bibel nochmal an. Aber hier geht es Gott darum, Lobpreis und Gesang in seinem himmlischen Raum zu haben. Und dann sehen wir eben dieser zweite Teil. Und sie hatten eine goldene Schale voller Räucherwerk. Okay, goldene Schale voller Räucherwerk. Nicht so eindeutig wie die Harfe. Eine Harfe, die moderne Gitarre. Oder das Klavier hat auch eine riesige Harfe drin. Ich bin selber ein Pianist. Klavier ist also auch himmlisch. Aber hier sehen wir diese goldene Schale voller Räucherwerk. Und zum Glück gibt uns das Wort hier direkt die Bedeutung. Diese Schale voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Hier sehen wir jetzt also den zweiten Teil. Wir sehen, dass es Lobpreis ist. Die Engel, die Wesen, die Ältesten im Lob und preisen den Herrn. Heilig bist du. Und sie singen mit der Harfe. Und dann sehen wir, wie Gebete der Heiligen stattfinden. Wir sehen also, dass Gebet im Himmel durch die Heiligen in diesen Schalen ist. Und dort sehen wir, wie in auch anderen Bibelstellen, dass es Gott darum geht, Gebet in seinem Tempel zu haben. Das Coole ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Wir haben den Heiligen Geist. Und wusstet ihr, dass es nicht nur die 24 Ältesten und die Wesen sind, die in Gebet und Lobpreis stehen? Es ist auch Jesus und der Heilige Geist, die in Gebet für uns einstehen. An diesem Ort im Himmel findet täglich, regelmäßig, immer und immer wieder Fürbitte statt. In Hebräer 7 lernen wir, wie Jesus, der Hohepriester, für uns im Gebet steht. Vers 24. Dieser aber, das ist Jesus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat er ein unveränderliches Priestertum. Ein Priester, der für uns im Gebet steht. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich, genau hier, für sie zu verwenden oder für sie einzutreten. Eine bessere Übersetzung ist hier, oder ich liebe eigentlich diese Übersetzung, aber es geht darum, dass er sich im Gebet in Fürbitte hingibt. Ja, wenn man sich das, die Worte da im Griechischen anguckt, es geht tatsächlich um diese Hingabe im Gebet, wie ein Priester das getan hat. Wie cool, Jesus verwendet sich selbst für Gebet, für uns, damit wir Gott nahe treten können. Jesus' Mission war nicht nur, auf die Erde zu kommen und die Kirche zu starten und diesen Weg zu schaffen. Die Mission, das war nur Teil 1. Teil 2 macht er gerade jetzt. Er steht im Himmel vor dem Thron Gottes in Gebet und Fürbitte für uns, damit wir Gott nahe sein können. Ihr habt Jesus als Fürbitter. Wenn ihr so eine Gebetskarte ausfüllt, dann kommt es hier auf die Leinwand und wir als Gemeinde können dafür beten. Diese gleiche Gebetskarte geht auch vor Jesus in den himmlischen Thronsaal. Und er sagt, okay, ich habe hier die Gebetskarte von so und so. Lass mich dafür beten. Und er steht in Fürbitte vor dem Thron Gottes. Und der Heilige Geist tut es genauso. Der Heilige Geist wurde uns gegeben als Helfer, damit wir Gemeinschaft haben können heute. Aber dieser Heilige Geist hat auch diese Rolle der Fürbitte. In Römer 8, Vers 26 sehen wir hier, ebenso aber auch nimmt der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wie oft sind wir im Gebet oder es ist dieser Moment, lass uns zusammen beten und es ist diese Stille. 30 Sekunden, 45 Sekunden. Keiner möchte beten. Weil wir als nicht wissen, was wir denn beten sollen. Das steht direkt hier. Als Paulus an die Römer geschrieben hat, hat er gesagt, ich weiß, manchmal Gebet ist schwer. Manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen. Aber der Heilige Geist, der betet selbst und verwendet sich oder tritt ein für uns. Ja, hier ist wieder dieses gleiche Wort wird hier benutzt. Er verwendet sich für uns. Er tritt für uns ein in Fürbitte. Vers 27, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich oder tritt ein für uns, für die Heiligen, Gott gemäß. Das heißt, nicht nur betet der Heilige Geist auch für uns und mit uns, er ist sogar unser Gebetsübersetzer. Wenn du betest und nicht genau weißt, was oder wie du beten sollst, dann hast du den Heiligen Geist. Und Römer 8 sagt uns hier, dass er das nimmt und so betet, wie es Gott gemäß ist. Also in anderen Worten, er übersetzt unser Gebet, so dass es ein Gebet voller Ehre und Wahrheit ist. Ja? Es geht ja darum, dass, wenn ich jetzt einfach nur bete, Gott gib mir 1 Million Euro. Dann sagt Gott, nee, das ist jetzt nicht so mein Plan. Ich habe einen anderen Plan für dich. Oder wenn ich jetzt bete, Gott, der eine, der ist so nervig, kannst du denn nicht irgendwie, das ist nicht Gottes Plan. Gott liebt jeden Menschen, aber selbst wenn wir so ganz, ganz schwache Gebete beten, hilft uns der Heilige Geist. Und der Heilige Geist sagt, okay, Gott, dieser Kollege, den der Josh hat, da hat er ein bisschen Schwierigkeiten damit. Sein Gebet ist nicht, dass der jetzt verschwindet, sondern dass du ihm hilfst, diese Person zu lieben, dieser Person nahe zu kommen, diese Person zu verstehen. Und der Heilige Geist ist so unser Übersetzer. Es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, wo wir besser auch lernen können, wie wir denn beten können. Aber das ist dann Teil 2, der irgendwann sicher kommt. Graziano lässt mich hier nicht mit einer Predigt vom Haken. Auf jeden Fall, es geht darum, dass wir den Heiligen Geist haben, der zusammen mit Jesus in diesem Thronsaal sitzt und betet. Das heißt, wir haben hier einen Ruf, Fürbitte zu tun füreinander. Weil Jesus hat gebetet, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ihr dieses Gebet betet, betet ihr diese zwei Realitäten, über die ich jetzt geredet habe. Es geht darum, dass Gott, der Herr, der auf dem Thron sitzt, heilig. Wenn wir wie im Himmel so auf Erden beten, beten wir, dass Gott im Zentrum unseres Lobpreises ist. Und dass wir eine Gemeinde sind, die in Fürbitte treten und füreinander beten. Dieses Gebetsdienst, der findet im Himmel statt. Und Jesus hat gebetet wie im Himmel so auf Erden. Dieses Gebet wird erfüllt. Das heißt, auf Erden wird Fürbitte stattfinden. Wir sehen, wie ein paar Leute in der Bibel diese erkannt haben. Wie im Himmel so auf Erden bedeutet, Lobpreis und Gebet muss auf der Erde passieren. David war einer, der uns hier ein richtig, richtig gutes Beispiel gibt. Wir lesen in 1. Chronik 16, die Stelle haben wir schon gehabt, dass er eben Asaf und seine Brüder vor die Bundeslade des Herrn gestellt hat, um dort der Lade zu dienen, wie es Tag und Nacht vorgeschrieben war. In anderen Bibelstellen erfahren wir jetzt, was denn dieser Dienst war. David gab nämlich 4.288 Menschen eine Vollzeitstelle als Sänger oder Musiker und ihre Hauptaufgabe war dieser Dienst vor der Bundeslade. Ich zeig's euch. 1. Chronik 25, Vers 7. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang für den Herrn geübt waren, alles Meister, 288 Stück. Also hier geht's drum, dass David gesagt hat, hey, du, ihr, kommt alle miteinander, werdet Meister. Ich fürchte, dass ihr Meister im Gesang werdet. Nicht nur so Hobbysänger in der Dusche, sondern nein. Und eure Aufgabe ist es, vor der Bundeslade zu dienen, im Lobpreis, genauso wie im Himmel. Und dann nimmt er 4.000 Menschen in 1. Chronik 23 und 4.000, die dem Herrn loben mit den Instrumenten, die ich zum Lob gemacht habe. David sagt, also ich habe Instrumente gebaut und diese Instrumente haben eine Rolle, dass sie zum Lob des Herrn benutzt werden und Lobpreis aufsteigt vor der Bundeslade, dass Lobpreis passiert. Wie cool. David hat erkannt, dass Lobpreis und Gebet ein wichtiger Teil ist. Es gibt ganz viele andere Beispiele. Aber ich möchte uns heute dazu einladen, diese Herzenseinstellung zu haben, dass Gott im Zentrum ist, genauso wie im Thronsaal, in unserem täglichen Leben. Morgen früh, ihr wacht auf, ihr geht auf euren Job und bevor ihr losfahrt oder während ihr fahrt, sagt Gott, hilf mir, dass du heute in meinem Zentrum bist. Hilf mir, dass du diese Woche mein Zentrum bist. Ich möchte dich in die Mitte von allem stellen. Meine Sorgen, meine Probleme, meine Ängste. Ich möchte sie dir geben, weil du im Zentrum meines Lebens bist. Und dann lern Gott kennen. Lern Jesus kennen durch das Wort. Das Coole ist, wir haben eine Anleitung. Wir haben eine Anleitung, Christsein 101. Das ist die Bibel. Um diese Realität mehr zu verstehen, müssen wir Gott kennenlernen. Wenn im Moment ihr in diesem Lebensstil seid und sagt, okay, Gott im Zentrum kann ich mir irgendwie vorstellen, aber was bedeutet das jetzt in meinem Tag für Tag? Was bedeutet das in meinem täglichen Leben? Wie kann ich Gott immer wieder ins Zentrum bringen? Und wie kann ich ein Leben leben, das voller Lobpreis und Gebet ist? Genauso wie es Jesus auf dem Herzen hatte. Als Jesus gebetet hat, wie im Himmel, so auf Erden, dann hat er an dich gedacht und hat gedacht, ich möchte, dass du diese Realität leben kannst. Während du auf der Erde bist, geht es um Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und diese Gemeinschaft findet im Lobpreis und Gebet statt. Also, um Gott und Jesus mehr kennenzulernen, gibt er uns eine Anleitung. Die Bibel. Hier steht, wer ich bin. Hier steht die tiefsten Verlangen meines Herzens drin. Hier stehen meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Ziele für die Welt. Die stehen hier. Nimm die Bibel und lern Gott kennen, damit diese Realität auch eine Realität in deinem Leben sein kann. Und dann nimm deinen Platz im Lobpreis und Gebet mit Autorität ein. Jesus hat gebetet, wie im Himmel so auf Erden, aus diesem Grund der Leidenschaft, um mit Gott und Menschen zu sein. Das bedeutet, dass wenn du betest, ist das ein Gebet, das direkt in diesen himmlischen Thronsaal geht und in diese Räucherschale eingetaucht wird. Und dein Gebet steigt vor Gott. Gott hört dein Gebet. Und er möchte dein Gebet erhören. Und dieser Lobpreis, dieses Herz, das Gott uns gegeben hat, ist ein Herz, das genauso wie die Kreaturen im Himmel diesen Lobpreis haben soll. Heilig bist du, Herr. Du bist Gott über alles. Herr der Herrscharen, König aller Könige. Nimm deinen Platz in diesem Lobpreis ein. Nicht nur sonntags morgens. Nicht nur hier die 20 Minuten mit einem richtig, richtig coolen Lobpreisteam. Sondern wenn du alleine bist, wenn du mit deiner Frau bist, wenn du mit deinen Kindern bist, wenn du mit deinen Kollegen bist. Hey, dienstags morgens, schick eine Memo rum. Dienstags morgens, wir singen ein Lied, komm zu meinem Schreibtisch. 10 Minuten und wir beten ein bisschen. Warum nicht? Dein Arbeitsort kann ein Ort von Lobpreis und Gebet sein. Stell Gott in dein Zentrum, lerne Gott kennen und nimm deinen Platz in Lobpreis und Gebet mit Autorität ein. Gott hat mich dazu geschaffen, jemand zu sein, der ihn lobt und preist. Ich möchte für uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Herrlichkeit bist. Ich danke dir, dass du ein heiliger Gott bist, ein Gott, der würdig ist, dem alles Lob gebührt. Und ich bete, dass du uns hilfst, diese Botschaft zu verstehen, wie im Himmel so auf Erden. Wenn wir dieses Gebet zusammen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Hast du das Verlangen, dass wir mit dir, mit diesem himmlischen Chor in Lobpreis einsteigen? Und dass wir mit dir in diesen Fürbittedienst füreinander einsteigen. Hilf uns, das zu verstehen. Gib uns einen Geist der Weisheit und Erkenntnis in deinem Heiligen Geist. Und so bete ich, dass du uns jetzt begleitest. Jetzt, wo die Woche anfängt, wo der eigentliche Dienst für Gott, der eigentliche Gottesdienst fängt jetzt an. Ich bete, dass du uns dabei hilfst, dass du uns Kraft schenkst. Und durch deinen Heiligen Geist hilfst zu beten. In Jesu Namen. Amen.